Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema KI Stimme Recht. Das geht mit digitalen Stimmen. Das ist heute ein besonderer Podcast, insofern zunächst mal, als ich mit meinem Gesprächspartner in einem professionellen Tonstudio sitze und wir reden über ein Geschäftsmodell unter Einsatz künstlicher Intelligenz und was es damit auf sich hat. Das erklärt jetzt mein Gesprächspartner und Kollege von der TH Köln, Professor Stefan Sporn, der vielleicht auch noch etwas dazu sagt, warum er nicht nur Kollege ist, sondern auch diese Veranstaltung in diesem Tonstudio abhalten wollte. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du im Data Agenda Podcast bist.
Guten Tag, lieber Rolf. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr gerne. Und bevor du jetzt wirklich loslegst, noch ein kleiner Hinweis von mir. Das ist noch aus einem weiteren Grund eine besondere Aufnahme heute. Und zwar wird ein Teil unseres Gesprächs durch eine Bearbeitung unserer Stimmen synthetisch in das Englische übersetzt. Und wir können dann hinterher diesen Teil in Englisch gesprochen hören. Und da bin ich selbst mal sehr gespannt, wie ich als, doch wahrscheinlich fast Native Speaker mit rheinischem Lokalkolorit so rüberkomme. Vielleicht sagst ein paar Takte zu dir, uns hier zusammenführt und was du mit KI und Daten so machst.
Wir sind ja schon viele Jahre Kollegen an der TH Köln und kümmern uns um die Lehre von vor allen Dingen Urheber- und Medienrecht, und bei dir ist es noch zusätzlich das Datenschutzrecht. Ich bin ja grundsätzlich meine gesamte Berufszeit eher der Manager in der Medienindustrie gewesen und mache das Thema Lehre mehr aus Überzeugung und Hobby. Und das ist auch natürlich der Grund, warum wir heute in diesem Studio sitzen und warum ich einen ganz besonderen Bezug zu diesem Studio habe, weil ich mich vor Monaten entschieden habe, mit Partnern eine eigene Firma zu gründen, die sich ausschließlich um das Thema KI-Audio kümmert, synchronisiert, Voice-Over macht und wo immer Audioanwendungen erforderlich sind, diese vornimmt, und das weitgehend auf Basis von KI-Prozessen. Das Unternehmen ist das Audio Innovation Lab mit Sitz in Köln.
Okay, das bedeutet, wir reden heute über ein Geschäftsmodell unter Einsatz eines Systems, Modells künstlicher Intelligenz, das sich mit einem ganz besonderen, spannenden Segment befasst, nämlich der Synchronisation mit Hilfe von Stimmen, synthetischen Stimmen. Vielleicht sagst du mal, was es für ein Geschäftsmodell ist und was eure Anwendungsbereiche sind.
Ich glaube, am einfachsten ist es zu verstehen, wenn man über ein ganz normales, traditionelles Synchronstudio spricht. Was macht ein Synchronstudio? Es macht Filme, die nicht deutsch sind, deutsch, um es platt zu formulieren. Das heißt, ein Film, eine Animation-Series, eine Serie oder eine Dokumentation bekommt eine deutsche Sprachfassung. Und diese deutsche Sprachfassung wird seit 70 Jahren traditionell mit Sprecherinnen und komplizierten Aufnahmen und Übersetzungen und so weiter gemacht. Und darauf setzen wir auf und sagen, wir nutzen für einen großen Bereich der dort anfallenden Prozesse nunmehr eine andere Technologie, die es uns ermöglicht, mit nicht nur synthetischen, sondern auch mit synthetisierten Stimmen, und da liegt eigentlich die Spannung, zu arbeiten. Und also die Prozesse zu verändern und damit auch das Geschäftsmodell, was heißt zu verändern, aber zumindest die Workflows zu verändern und damit auch anders in den Markt hineinzugehen, kommerziell.
Also Workflows verändern heißt ja, wenn es synthetische, synthetisierte Stimmen sind. Was ist der Unterschied, synthetische, synthetisierte Stimmen?
Synthetische Stimmen, um damit mal anzufangen, sind Stimmen, die aus einer Vielzahl von menschlichen Stimmen zusammengesetzt worden sind, um dadurch eine Art neue Stimme, eine synthetische Stimme zu kreieren, die nicht unmittelbar den Rückgriff auf eine ganz konkrete Person zulässt, sondern im Prinzip eine Mischung aus ganz vielen Personen ist. Das ist das, was die Systemanbieter, die KI-Audio ermöglichen, quasi im Regal stehen haben, das man nutzen kann gegen entsprechendes Entgelt.
Also es ist eine Stimme, die synthetisch entstanden ist, eine Stimme, die zusammengesetzt ist aus vielen Stimmen und die dann eine eigenständige, neue, synthetische, synthetisierte Stimme ist.
Ja, und im Gegensatz oder nicht im Gegensatz zu, aber in Abgrenzung zur, wie wir das vornehmen, zur synthetisierten Stimme. Das ist das, was wir vielleicht ja auch mit diesem Podcast machen, nämlich zum Beispiel dich nehmen, deine Stimme nehmen, sie aufnehmen, was wir jetzt ja gerade tun, und dann deine Stimme synthetisieren. Und dann bleibt es deine Stimme. Wir verändern die nicht, sondern wir lassen deine Stimme nur das sprechen, was wir sie sprechen lassen wollen, was wir in den Computer eingeben. Damit ist unmittelbar rückführbar, dass diese Stimme zu dir gehört, deine Stimme ist. Und das ist der Unterschied zwischen synthetisch, eine Vielzahl von Stimmen, die neue Stimme bilden, und einer synthetisierten Stimme, die unmittelbar den Rückschluss, auch den hörbaren Rückschluss auf eine ganz bestimmte Person zulässt.
Okay, also kommen wir mal zu eurem Use Case letztlich. Also ich kann mir lebhaft vorstellen, was die Vorteile synthetischer Stimmen sind, nämlich dass man mit synthetischen Stimmen menschliche Stimmen ersetzen kann. Und damit hat man natürlich auch sogleich die Nachteile adressiert. Wenn synthetische Stimmen menschliche Stimmen ersetzen, dann sitzt ganz Hollywood auf der Hollywood-Schaukel und arbeitet nicht mehr, sondern muss irgendwie gucken, dass am Ende des Tages das Geld, ja, was eingenommen wird durch diese Leistungen, irgendwie ja, verteilt wird. Also Frage, vielleicht verschiedenerlei Hinsicht, werden Arbeitsplätze durch das, was ihr macht, eingespart oder gar geschaffen oder wird was umstrukturiert? Denn ich glaube, da ist ziemlich viel Emotionalität in diesem Thema auf allen möglichen Seiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn die Technik die Möglichkeit schafft, etwas Neues zu machen, dann geht man ja mit. In Kinos gibt es kein Orchester mehr, sondern es gibt Synchronisation und Sprecher. Ist das vergleichbar oder ist das, wenn man so will, zu disruptiv, was ich gerade in den Raum stelle?
Also du hast tatsächlich ja jetzt ganz viele Punkte angesprochen, die sich einzeln lohnen, glaube ich, nochmal kurz beleuchtet zu werden. Will ich jetzt nicht unmittelbar tun, aber über das Thema Hollywood-Schaukel, ja, dieses lustige Bild, glaube ich, lohnt es sich zu sprechen, weil das sehe ich überhaupt nicht, dass jemand in der Hollywood-Schaukel liegen kann und sich überlegen muss, wie schule ich mich um. Das zweite Thema ist letztlich ja das, dann auch das der Qualität oder was sind die Vorteile? Das hast du jetzt mal so einfach gesagt, ja, die sehe ich, aber ich glaube, es lohnt den einen oder anderen auch nochmal ausdrücklich zu erwähnen. Und das dritte Thema ist das Thema, was passiert mit den Menschen, insbesondere mit den Sprecherinnen und mit den Sprechern. So, in welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen?
Ach, nimm die du gemacht hast.
Gut, das erste Thema hat, glaube ich, mit dem letzten zu tun. Also, welchen Trend sehen wir, was erleben wir in unserer Arbeit? Wir sehen nicht, dass irgendwelche Schauspieler jetzt keine Arbeit mehr haben, weil das ja sowieso nur die, und nur ist gut, aber die Quelle dessen ist, auf die wir letztlich ja zurückgreifen. Also ein Film, der in englischer Sprache gedreht worden ist, um dieses Beispiel mal zu wählen, der eine deutsche Sprachfassung braucht, schafft ja die amerikanischen Schauspieler nicht ab. So, die haben weiterhin was zu tun.
Aber die Sprecher ja möglicherweise.
So, jetzt kommen wir zu den Sprechern. Genau, das ist quasi Punkt 3. Bei den Sprechern muss man Folgendes sehen. Es gibt für einen Kunden drei Möglichkeiten, wie er mit einer von uns erstellten Fassung umgeht. Er kann sagen, ich möchte eine synthetische Stimme haben, wie gerade geschildert, wie sie zustande kommt. Er kann sagen, ich möchte den Sprecher Schwartmann haben. Dann wird der synthetisiert oder liegt synthetisiert vor. Oder, und das ist quasi ein Anwendungsfall von Schwartmann, ist 2a und jetzt kommt 2b. Der Kunde sagt, ich möchte die Originalstimme des Schauspielers, der die Rolle spielt. Und das ist das, was wir im Augenblick stark spüren, dass das der Trend ist.
Also ich frage mal nach, ich bin ein Schauspieler, der amerikanisch spricht, zum Beispiel Robert De Niro. Ich habe eine Synchronstimme, an dieser Stimme erkenne ich Robert De Niro, allerdings nicht als Robert De Niro, sondern als Christian Brückner, der diese Stimme, seit wir in Deutschland Robert De Niro-Filme gucken, ihm leiht. Das bedeutet also, künftig spricht Robert De Niro nicht mehr wie Christian Brückner in Deutschland, sondern wie Robert De Niro, und wir müssen umdenken. Und wenn ich an markante Stimmen wie die von David Nathan, Rufus Beck und anderen denke, die würden dann mehr oder weniger ja nur noch zur Auswahl stehen. Und die andere Alternative wäre, man synthetisiert die Originalstimme des Amerikaners und überführt sie in die Sprachen der Welt.
Korrekt. Genau so ist es. Und das zeichnet sich, glaube ich, deutlich ab. Und das führt in der Tat dazu, dass, und da gibt es, fürchte ich, nicht viel drum rumzureden, dass die Nachfrage, jedenfalls, wie gesagt, wir spüren schon die ersten Anfänge davon, aber wenn man das Ganze dann hochskaliert über die Jahre, dass die Nachfrage nach klassischen Sprecherinnen und Sprechern, Synchronsprechern an der Stelle, nachlassen wird, weil man auf die Originalstimmen zurückgreift, aus folgenden Gründen. Erstens, weil möglicherweise die Schauspieler das selber fordern. Die Stimme ist ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal, und warum sollte ich das aufgeben, wenn ich nicht muss? Das habe ich bisher gemusst, weil nichts in der Lage war, meine Stimme, meine englische Stimme, meine Ursprungssprache, Englisch beispielsweise, Deutsch sprechen zu lassen. Aber das geht jetzt. Und wenn man sich die Ergebnisse an der Stelle anschaut, die dabei rauskommen, stellt man fest, und das soll jetzt die Leistung der Sprecherinnen und Sprecher, die heute, wie du es zu Recht gesagt hast, so markant sind, nicht schmälern, aber die Authentizität, die wird extrem anders und höher, wenn man auf die Originalstimme zurückgeht. Und man hat auch solche Irritationen, wenn man jetzt mal am Sonntagnachmittag mehrere Filme hintereinander auf Netflix guckt, nicht mehr, dass man feststellt, ups, der Synchronsprecher, die Synchronsprecherin X oder Y spricht ja auch mehrere Leute. Und dann habe ich immer dieselbe Stimme für unterschiedliche Personen. Und das ist dann halt auch etwas, was wegfällt, aber was kreativ, künstlerisch eigentlich wünschenswert ist, denn das Ziel einer guten Synchronisation war, ist und wird sein, möglichst nah am Original zu sein. Und das ist das, was jetzt mit der neuen Technologie tendenziell möglich ist.
Das würde so bedeuten, für Hörbücher, die ja zum Beispiel die genannten Personen auch lesen, David Nathan zum Beispiel, Stephen King, da würde möglicherweise noch was anderes gelten als für die Synchronisation von Originalstimmen, wenn man an die Kreativität denkt, denn das ist ja schon für mich jedenfalls, als jemand, der Stimmen mag und schätzt, auch die genannten zum Beispiel und viele andere mehr, ein ja wirklich positiver Effekt, dass Hörbücher in diesen markanten Stimmen gelesen werden. Da würdest du differenzieren zwischen der Authentizität, die zum Schauspieler gehört, und da wird man das vielleicht anders machen als beim Einlesen von Büchern. Ist das so?
Nein, also ja, ist so. Das heißt aber ja nicht, dass man deswegen nicht trotzdem mit KI arbeitet. Weil, ne, also wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, deinen Podcast zu machen, könnten wir diesen Podcast ja auch ohne dich machen. Wir brauchen nur deine Stimme und einen Text, den die Stimme sprechen soll.
Und du brauchst natürlich die komplexe Vielfalt meiner Persönlichkeit, die diesen Podcast,
die sich naturalisiert in deiner Stimme. Ja, ich verstehe, natürlich.
Naturalisiert in meiner Stimme, in dem, was du hörst über meine Stimme. Das bringt mich wirklich zu einem spannenden Punkt. Kann man denn sowas wie, ja, Emotionen, Seele, das, was Stimmen ausmacht, ich weiß gar nicht, was für Nuancen es sind, an denen man hängen bleibt bei Stimmen. Kann man das synthetisch erzeugen? Kann man das in einer Emotionalität herbeiführen? Oder kann man damit eine Emotionalität beim Zuhören herbeiführen, der das vergleichbar hinbekommt?
Das bringt mich letztlich dann nochmal zu dem bislang nicht besprochenen Punkt 2. Was macht denn den Vorteil von KI-Audio aus? Und dann kann ich das in dem Kontext vielleicht aufgreifen. Also, das KI-Audio hat eine ganze Reihe Vorteile. Und auf deinen Punkt komme ich gleich noch. Das ist natürlich durchaus ein kritischer Punkt. Das will ich auch nicht verhehlen. Aber schauen wir erstmal auf das, was es besser macht. Wir können prozessual, also von den Workflows, viel effizienter arbeiten. Von der Audioqualität ist es so, wir schaffen mindestens dieselbe Qualität wie mit der traditionellen Art und Weise. Es ist zum Teil so, aber das ist natürlich alles subjektiv und liegt im Auge des oder im Ohr des Betrachters. Eine KI macht bei bestimmten Dingen einfach keine Fehler. Sprecher, selbst professionelle Sprecher machen, weil es einfach ein Mensch ist und ein Mensch nun mal Fehler macht, macht Fehler. Man müsste fast so weit gehen, ja, das führt mich jetzt ein bisschen ab, zu sagen, man müsste der KI beibringen, auch Fehler zu machen, wie sie der Mensch macht bei Sprache. Soweit ist aber die KI jedenfalls nach unserer Kenntnis nicht. Was spannend aber nochmal ist, und das habe ich ja auch gerade gesagt, ist, wir können viel authentischer mit dem Original umgehen, weil wir die Originalstimmen verwenden können. Und wir arbeiten gerade an einem Werk, das kommt aus dem Lande Bhutan, ein Kinofilm ist das. Und da die Stimmen im Original zu verwenden, die eine ganz besondere Sprachmelodie haben und auf die aufzusetzen, macht die Synchronisation, wie ich finde, um ein Vielfaches spannender und näher dran am Original als eine typische deutsche Fassung mit deutschen, hochdeutsch sprechenden Stimmen. Unsere Stimmen altern nicht. Sie werden nicht krank, sie unterliegen keinen Folgen durch Rauchen oder Alkohol. Das heißt, wir können mit der Stimme auch arbeiten, wenn der Mensch nicht mehr kann oder will. Oder anders formuliert, unsere Stimmen leben ewig. Ob man das will, ist eine andere Frage. Aber theoretisch ist das so. Wir können einem Kunden anbieten, auch in einem Fall, dass ein Sprecher, eine Sprecherin nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, das fortzusetzen. Und ich selber war ja jahrelang verantwortlich bei RTL für die Besetzung und für die Synchronisation eines Senders. Und ich weiß, was für ein Drama es ist, eine Dauerstimme, die Christian Brückner, umzubesetzen. Das führt zu wahnsinnig, heute nennt man es zu wahnsinnigen Shitstorms. Das fällt weg. Und vielleicht noch ein Punkt, der es ein bisschen plausibel oder plakativer macht, und dann komme ich zu deinen Emotionen. Kinder, ja, Kinderstimmen in Synchronisation. Und jetzt überleg mal, eine FSK 18 oder FSF 18 Fassung. Wie machst du denn das mit Kindern, so dass du den Jugendschutz vernünftig handelst? Für uns kein Problem. So, jetzt zu dem Thema Emotionen. Also, natürlich sind Emotionen immer ein Problem und immer meint auch in der traditionellen Herstellungsweise. Also ein Sprecher, eine Sprecherin muss sich ja auch in eine Rolle reinversetzen, die sie nie selber oder die er nie selber gespielt hat und muss versuchen, die Emotionen, die man sieht und hört, zu reproduzieren. Nichts anderes machen wir mit der KI auch. Und das geht. Das geht. Das muss man halt können und das muss man lernen, genauso wie man das Sprechen lernen muss. So muss man den Umgang mit KI und das Sprechen mit der KI lernen. Aber dann geht das. Natürlich darf man eins nicht vergessen, also nicht vergessen ist gut, aber so weit ist sie noch nicht. Es geht nicht, jeder Dialekt von diesem Planeten ist schon reproduzierbar über KI. Also jedenfalls nicht aus dem Nichts. Wir können Sprachtonalitäten, Dialekte, Spracheinfärbungen, wenn wir auf die Originalstimme zurückgreifen, die können wir auch in einer anderen Sprache weiterführen. Aber wir können nicht aus dem Nichts einfach sagen, so und jetzt sprich mal das schlimmste Fränkisch, das schlimmste Bayerisch, wie auch immer. Oder das Ostfriesisch, um ein bisschen mehr in meine Heimat zu gehen. Das geht so ohne weiteres nicht.
Ist ja auch bei Blockbustern nicht das Hauptkriterium, dass man fließend Friesisch spricht, sondern da wird ja mehr wahrscheinlich an einer authentischen Übersetzung der Originalstimme gelegen sein. Also mir leuchtet das ein, ich verstehe das. Eine gewisse Sentimentalität schwingt mit. Ich habe Robert De Niro, wenn ich den im Original sehe, bin ich sprachlich nicht überzeugt. Höre ich Christian Brückner, dann bin ich das. Und bei Johnny Depp, da bin ich nicht so sicher, ob mir David Nathan oder Johnny Depp besser gefällt. Und insofern ist das natürlich eine Vielfalt, die an der Stelle so ein bisschen abgeschmolzen wird. Aber ich sehe den Punkt der Authentizität. Und am Ende muss es natürlich der Markt entscheiden. Aus Sicht der Unternehmen stellt sich natürlich die Frage, natürlich der Einsparpotenziale. Wir setzen hier, wir können ja gleich nochmal ein bisschen die juristische Seite abklopfen, eine Technik ein, die zumindest mal im unternehmerischen Bereich, so scheint mir das doch vor der Hand zu sein, Einsparpotenziale mit sich bringt. Wo liegen sie genau? Also ist das spezifizierbar?
Also erst einmal glaube ich, ist es wichtig, die kreativen Potenziale zu sehen. Die habe ich ja versucht, gerade so ein bisschen auch herauszuarbeiten. Und wenn man das einmal hört, in der Kombination ja dann auch sieht, dann ist das schon beeindruckend. Das verschafft kreativen Menschen ganz andere Möglichkeiten als vorher. Und nein, ich finde nicht, dass die Vielfalt geringer wird. Warum? Nur weil, den nehmen wir als amerikanischen, eine Jennifer Lawrence, weil die nicht mehr mit ihrer deutschen Synchronstimme zu hören ist, sondern selbst wird die Vielfalt ja nicht geringer. Weil ich kann ja immer nur eine Variante hören. Aber das ist nur meine Sicht
die
der Dinge.
Die Auswahlvielfalt wird. Also
das setzt aber auch wieder voraus, dass du die Möglichkeit hast, verschiedene Sprachen zu hören und auch zu verstehen. Das ist ja jetzt nicht die Regel, sondern das trifft vielleicht auf einen Professor zu. Aber vielleicht
ich
sag
nicht. Das nicht.
Gut, ich zieh's zurück. Ja. So, aber es bringt natürlich auch, um von der kreativen Seite auch auf die kommerzielle Seite zu kommen, natürlich durchaus auch kommerzielle Vorteile. So, und da lass mich vielleicht mal mit dem Punkt anfangen und auch mit einem Vorurteil aufräumen, das wir noch auch nicht zu Ende besprochen haben, nämlich, welche Rolle spielt der Mensch? Denn natürlich ist der Mensch immer auch ein Kostenfaktor. Das klingt sehr hartherzig, ist aber nicht so gemeint, ist einfach ein Fakt. Und hier ist es mir wichtig zu betonen, dass tatsächlich der Mensch unverändert und ich glaube auch dauerhaft der Schlüssel zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis ist. Die irrige Vorstellung, was einem auch so ein TikTok oder Instagram, wo ja auch entsprechende Tools zu finden sind, suggeriert und dass es eben falsch ist, links rein, rechts raus, fertig, klingt toll. Das ist nicht der Fall. Deswegen habe ich auch vorhin so betont, dass man lernen muss, mit der KI zu sprechen, aus der KI das Richtige rauszuholen. Und das ist eher eine Aufgabe für einen ganz neuen Berufszweig. Wir nennen ihn den KI-Audio-Producer. Nämlich jemand, der wirklich einerseits die Audio-Engineering-Fähigkeiten hat und gleichzeitig aber auch die IT-KI-Kenntnisse mit den entsprechenden Softwaremodellen, um letztlich etwas zu tun, was derzeit folgende Personen tun. Der Audio-Ingenieur, der Regisseur und letztlich der Sprecher und ein Stück weit auch der Cutter. Denn diese vier Personen sind in einem Best Case, insbesondere wenn es um fiktionales, synchron zu machendes Material geht, zusammen im Studio. Und das ist jetzt zukünftig nur noch eine Person. Und damit ist natürlich auch schon ein Stück weit auf deine Frage eingegangen, nämlich wo ist das Einsparpotenzial? Das liegt schon auch im Personal, weil aus vier Personen können wir in einem Best Case eine Person machen. Nur, nochmal, am Mensch geht kein Weg dran vorbei, an seiner kreativen, intellektuellen und auch urheberschaffenden, urheberrechtlichen Seite geht kein Weg dran vorbei. Und das ist, finde ich, auch aus meiner Sicht völlig beruhigend. Und noch ein Punkt, es ist nicht nur der KI-Audio-Producer. Es kann derzeit keine und es wird vermutlich auch Zukunft keine KI geben, die lippensynchron texten kann. Das heißt, an guten Autoren, am Bedarf an guten Autoren geht kein Weg dran vorbei und es wird so bleiben. Und auch das ist gut so.
Also ich verstehe, dass sich das verschiebt, dass neue berufliche Tätigkeiten, sicherlich auch unter Heben von Synergien, dann hochkommen werden und schon da sind. Aber was wird aus Sprecherinnen, was wird aus Sprechern? Es ist ja auch nicht nur im Filmbereich so, es ist ja in der Werbewirtschaft so. Stell dir vor, du hast einen Sprecher, der für ein Unternehmen irgendwas einspricht oder irgendeine Werbung und eine markante Stimme ist. Und da wird einfach gesagt, na gut, diese Stimme synthetisieren wir jetzt. Und dieser Sprecher, der muss das in irgendeiner Form, weil er ein Persönlichkeitsrecht an seiner Stimme hat, auch lizenzieren. Ja, dann ist der ja schon mal raus aus allem, was mit Sprecherjobs zu tun hat. Er hält dann möglicherweise, vielleicht ist das ja auch irgendwann ein anderes Geschäftsmodell, hier nur noch die Hand auf, weil seine Stimme benutzt wird. Das ist ja dann sicherlich auch eine Frage, ne?
Also das, was du da sozusagen skizzierst für die Zukunft, halte ich für nicht unrealistisch. Also man wird gute Sprecherinnen und Sprecher weiterhin brauchen. Das ist aber so, du holst sie eben nicht mehr ins Studio, sondern nur noch einmal, um Sprachaufnahmen zu machen, die du dann als Grundlage für die Synthetisierung verwendest. Und wenn du dann die Stimme verwenden möchtest für zum Beispiel eine Werbung, sofern es dafür dann das Einverständnis der betroffenen Personen gibt, dann holst du sie eben nicht mehr ins Studio. Und da ist es dann entscheidend, also so sehen wir das hier auch ganz klar, dass es zu einem fairen Umgang auch hinsichtlich der Honorierung kommt. Das bedeutet keine Nutzung der Stimme ohne Zustimmung und keine Nutzung ohne Vergütung. Und dafür muss man halt Vergütungsmodelle haben oder finden, dass das dann am Ende fair und auch ein Stück weit transparent ist.
Was wäre denkbar? Man hat im Sortiment eine Stimme, oder das geht ja auch mit Avataren von Menschen als Schauspielern. Man hat eine Stimme im Sortiment, die klicke ich dann mehr oder weniger an. Und in dem Moment, wo ich die anklicke, buche ich sie. Und dann wird sie eingesetzt. Und wenn sie eingesetzt wird, dann klingelt bei ihr die Kasse. Und es geht eine Tantieme an diese Person. Und sie kann sich dann anderen Dingen widmen. Wäre das die Idee für dieses Vergütungsmodell?
Also ich fürchte, das wäre nicht, ich fürchte, ich glaube, das wäre sogar, also ne, wenn man das Ganze weiter in die Zukunft denkt, das, was es braucht, damit das Ganze fair und transparent abläuft. Also im Prinzip die GEMA, die es für die Musik gibt, braucht es möglicherweise für die Stimmen, die Sprecherinnen und die Sprecher, aber du hast es angesprochen, möglicherweise für den ganzen Schauspieler, für die ganze Schauspielerin. Das heißt, wann immer der synthetisierte Körper oder die synthetisierte Stimme zum Einsatz kommt, müssen die, die sie nutzen, das melden, so wie eine Radiostation der GEMA melden muss, dass sie den Song XY gespielt haben. Und darauf gibt es dann ein konkretes Honorar. Und das wird dann ausgeschüttet. Und dafür kann möglicherweise auch eine Organisation, jetzt natürlich nicht die GEMA, wir reden ja hier auch vermutlich nicht über Urheberrechte, aber irgendeine Organisation, die für alle gemeinschaftlich das handelt, das Geld ausschütten und die Meldungen der Synchronstudios, der Audiostudios, der Werbeagenturen und so weiter kollektiv aufnehmen.
Leuchtet mir ein, dass das Geschäftsmodell funktioniert für eingeführte Stimmen. Die eben genannten oder eine markante Stimme wie Grönemeyer oder sonst irgendwas, der in Einsprachen auf einmal singen kann, nehme ich mal an. Die Stimmen, die es gibt, an denen sich, wenn man so will, ein Markt, ein Interesse gebildet hat, okay, aber was ist, wenn neue Stimmen ins Spiel kommen, synthetisierte Stimmen, die ja keinerlei menschliche Vorbilder haben, von denen man wirklich sagen könnte, sie sind rückführbar auf eine Person mit Persönlichkeitsrecht. Wird das nicht dann doch zu einer Gefahr? Werden solche Stimmen nicht wirklich, ja, einfach weil sie billiger sind, weil sie niemand gehören und vielleicht auch sehr gut sind, nicht doch eine Gefahr für diese Menschen?
Also den theoretischen Fall kann ich nicht vom Tisch wischen. Ich glaube aber nicht so wirklich auf Dauer an die synthetischen Stimmen, wie wir sie jetzt mehrfach angesprochen haben. Warum? Weil wir sind am Ende Menschen. Und wir sitzen echten Menschen mit ihren eigenen Stimmen gegenüber. Und wenn wir insbesondere ja auch auf die Originalstimmen in Fernsehserien und Filmen zurückgreifen wollen, dann wissen wir ja, oder Professorenstimmen aus einer Vorlesung, das ist die Stimme vom Schwartmann. Und deswegen ist es viel interessanter, mit allen Ecken und Kanten, die deine Stimme haben mag, deine Stimme zu verwenden, weil sie eine Form von Persönlichkeit auch darstellt. Also diese Stimme zu verwenden, statt irgendeine ja dann auch letztlich abgefeilte und glattgespülte Stimme aus dem Regal.
Die kann ich aber auch synthetisiert kantig machen.
Aber sie wird nie deine Stimme. Das heißt, man verbindet diese Stimme nie mit dir, nicht mit deinem speziellen Charakter und deinem kantigen Wesen und allen Ecken und Kanten, die ein Mensch eben mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und selbst wenn ich eine Stimme, eine synthetische Stimme aus dem Regal natürlich technisch irgendwie verändern kann, ist sie nicht rückführbar auf eine bestimmte Person, auf einen bestimmten Menschen. Und der zählt. Also zwischen uns Menschen wird immer der Mensch zählen. Davon bin ich überzeugt.
Okay, also da könnte man eine Gegenthese aufbauen und sagen, bei allem Respekt und aller, wenn wir sagen, Vorliebe für kantige Persönlichkeiten und deren Sprachen, kann man da aber auch eine synthetische Figur erzeugen und der genau diese Attribute zuweisen und sie synthetisch genauso ausgestalten wie einen kantigen Menschen. Und von dieser Gefahr rede ich. Und ich glaube, wenn sie günstiger sind als die Menschen, ich will das gar nicht in irgendeiner Form bewerten, weil das ist ja so ein bisschen wie bei den Kinoorchestermusikern. Aber zumindest mal, glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen, dass das schon was Disruptives hat für diesen Bereich von Kulturschaffenden. Ne?
Also die Disruption grundsätzlich sehe ich auch. Aber wir können ja die Analogie zur Musik machen. Natürlich gibt es längst Musik und sogar teilweise erfolgreiche Musik, die mit KI gemacht worden ist. Aber du wirst sie nie auf die Bühne bringen. Und wenn man sieht, welchen Erfolg gerade die Auftritte von Musikern, Taylor Swift, bestes Beispiel, haben, also live und in Farbe und quasi zum Anfassen da zu sein, also was das bewirkt, glaube ich daran, dass der Mensch immer noch mit seiner Stimme auch als echter Mensch eine Rolle spielen wird. Dass das in manchen Bereichen vielleicht dann nicht mehr so ist, so wie es auch KI-Musik gibt, die Menschen hören, ja, das wird so sein. Und da wird es dann richtig disruptiv, da gebe ich dir recht.
Also ich glaube, dass der Mensch, wenn er vor dir steht und singt, eine Aura hat, den Raum ausfüllt, dein Gefühl einnimmt, so wie es eine Maschine nicht kann, das teile ich. Ich weiß nur nicht, wie viel davon deine Rezeption ist, die diese Aura entgegennimmt und wie viel davon ja vielleicht auch gelernt oder auch verlernbar ist und wie viel man davon vielleicht noch im Radio hört und Ähnliches. Also ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten der Technik durchaus nicht zu unterschätzen sind an der Stelle. Und wer weiß, wie künftige Generationen damit umgehen und ob Avatare nicht in irgendeiner Form vielleicht was Vergleichbares bekommen. Die haben natürlich auch in Anführungsstrichen dann Leute, die hinter sich stehen und werden Marken und Ähnliches, aber sind halt dann andere Menschen, die sie mehr oder weniger auf die Welt bringen. Also insofern, also es steht uns nicht zu, das zu bewerten. So wird sich die Zeit entwickeln und macht, glaube ich, auch wenig Sinn, da jetzt melancholisch oder euphorisch zu sein. Es ist halt etwas, womit man umgeht, glaube ich. Ne? Zum Umgehen, und ich würde mal so ein bisschen gern noch das Thema wechseln, gehört ja auch das Recht, also der rechtliche Umgang mit dem, was wir hier besprechen. Jetzt gibt es zwei Facetten. Wir haben es mit der KI-Verordnung zu tun. Und die KI-Verordnung, die ist ein KI-spezifisches Recht. Das ist Produktrecht, rechtssystematisch betrachtet. Also wir haben Produkte wie Systeme und Modelle, künstliche Intelligenz, und dann werden die entwickelt und betrieben. Und um den Betrieb geht es ja hier im Wesentlichen. Also euer Unternehmen betreibt ein KI-System, und da stellen sich dann Fragen, die wir hier nicht vertiefen müssen, einfach mal anreißen können. Muss man das transparent machen, dass da kein Mensch spricht, sondern dass da eine synthetische Stimme spricht? Oder geht das durch eine redaktionelle Überformung der synthetischen Stimme? So ist das jedenfalls im redaktionellen Überformungsbereich, im Pressebereich geregelt. Vielleicht auch auch ohne Kennzeichnung. Das sind Dinge, die muss man, finde ich, jetzt nicht vertiefen, aber die muss man im Auge haben. Genauso müssen die Anbieter dieser Stimmen vor allen Dingen darauf achten, also was trainieren sie rein in ihre Modelle? Da stellen sich persönlichkeitsrechtliche Fragen. Und sie müssen, das ist eine eigene Transparenzpflicht für Anbieter solcher Systeme, das maschinenlesbar transparent machen in ihrem Angebot, dass das was Synthetisches ist. Also das wollte ich nur mal gesagt haben, ohne dass wir das hier vertiefen müssen, aber das ist so die KI-rechtliche Facette. Jetzt gibt es aber natürlich neben dem KI-Recht auch das sonstige Recht. Weil die KI-Verordnung gilt, ist der Rest des Rechts ja nicht abgeschafft. Wir haben immer noch die Straßenverkehrsordnung, das Luftverkehrsrecht, das Urheberrecht und viele Rechtsgebiete mehr. Und das Datenschutzrecht natürlich auch. Und hier reden wir ja, wenn es um eine Stimme geht, die ich von jemandem verwende, in erster Linie ja um das Persönlichkeitsrecht. Wenn ich das richtig sehe, dann hat eine Person ein Recht an ihrer Persönlichkeit, die sich nicht nur in ihrem Bild oder Wort, sondern auch in ihrer Stimme und im Klang und im Ausdruck ihrer Stimme ausprägt. Na, also ich glaube, da sind wir uns einig. Das heißt, bevor man sich über diese KI-Fragen Gedanken machen muss oder daneben, stellt man sich persönlichkeitsrechtliche Fragen. Und jetzt gibt es Fälle, dass Stimmen geklaut wurden, in Anführungsstrichen, also Leuten mehr oder weniger die Seele, die sich in der Stimme verkörpert, so mehr oder weniger entrissen worden ist und die wird dann irgendwie einem anderen Körper irgendwie zugewiesen. Wenn Johnny Cash Barbie Girl singt, dann fühlt sich das für mich ähnlich schlecht an, wie wenn man Beethovens unvollendete Sinfonie einer vollendeten Seele dann durch künstliche Intelligenz verändert. Also das ist vielleicht kein Rechtsproblem, weil das alles zu lange her ist. Aber ethisch betrachtet ist das doch sowas wie digitale Leichenfledderei, die ich persönlich ethisch jetzt also nicht so schön finde. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Franz Kafka und müsste das erdulden, was man dann mit meiner Persönlichkeit macht oder Johnny Cash es sieht oder Beethoven, man weiß es nicht so genau. Ne? Insofern glaube ich, ist das doch wirklich ethisch und auch rechtlich ein ganz zentraler Punkt. Wie geht ihr damit um? Also man macht das alles nur, wenn diese Menschen das auch wollen. So schätze ich dich mal ein, aufgrund der langjährigen Verbindung, in der wir stehen und auch hoffentlich weiter stehen.
Also, du sagst ja zu Recht, und das ist mir, glaube ich, auch wichtig, du musst das Rechtliche und das Ethische voneinander trennen. Dass das Verbindung hat, ist wünschenswert, ist nicht immer der Fall, aber wäre der Idealfall. So, beim Rechtlichen kann ich klar sagen, da bist du ja auch der absolute Fachmann in den Datenschutz- und KI- und Urheberrechtsfragen. Wir bemühen uns, und ich bin mir derzeit auch sicher, dass wir auch alles schaffen, absolut rechtskonform zu sein. Alles andere wäre auch bescheuert, weil es würde unserem Geschäft unmittelbar schaden, zumal ja alles in dem Kontext auch hochsensibel ist. Was heißt das konkret? Keine Nutzung von Stimmen ohne ausdrückliche Zustimmung. So, und das ist juristisch vorgegeben, wie wir beide wissen. Das ist, und jetzt kriege ich die Kurve zum Ethischen, aus meiner Sicht aber auch einfach eine Selbstverständlichkeit im letztlich zwischenmenschlichen Miteinander. Ja, ich frage dich ja auch, wenn ich dein Auto fahren will, ja, und setz mich einfach rein und fahr los und stell's dir vielleicht wieder hin und in der Zwischenzeit habe ich noch 3 Bollen reingemacht.
Ist das so?
Ich behaupte das jetzt mal. Okay. Also, da spielen Recht und Ethik mit rein. Was wirklich eher ethische Fragen, glaube ich, sind, die natürlich durchaus auch ja mittlerweile juristisch, was heißt geklärt, aber zumindest festgelegt sind, ob gut oder schlecht, muss man diskutieren, sind Fragen wie Kennzeichnungspflicht. Also wann muss ich sagen, dass es mit KI gemacht ist und wann muss ich das nicht sagen? Und da, glaube ich, muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also die Frage, ob man bei einer Synchronisation eines Animation-Kinderfilms sagen muss, dass das mit KI erzeugt worden ist, also im Zweifel als Einblendung oben links neben dem Thema Dauerwerbesendung, ist, glaube ich, was, das kann man diskutieren. Oder muss man auch diskutieren. Ich sag mal so, man sagt ja auch nicht, dass das sonst mit deutschen Stimmen traditionell synchronisiert worden ist und dass die Stimmen, die man hört, gar nicht die Originalstimmen sind. Hat man ja auch nicht gemacht. Wäre aber fair gewesen, das zu sagen. Das siehst du ja nur dann, aber das ist ja das Urheberrecht, was da dahinter steht, am Abspann, wenn du überhaupt noch so weit kommst, dass die Synchronstimme A, B, C, D, E diese und jene ist und dass das Synchronstimme XY dahinter steht.
Das wäre aber nach meiner Einschätzung auch hinreichend, denn die KI-Verordnung sagt, wenn es um so eine Kennzeichnung von solchen Deepfakes geht, die etwas manipuliert sind, was in einen anderen Kontext gesetzt wird, als man es vermutet, dass künstlerische Bedachtnahmen natürlich eine große Rolle spielen. Man muss natürlich nicht immer eine Bauchbinde drüber laufen lassen, ich bin jetzt ein Synchron, ich bin jetzt eine synthetische Stimme, sondern würde für meine Begriffe am Ende der Hinweis reichen. Und ob der einen jetzt wirklich ganz furchtbar nach hinten bringt, weiß ich nicht. Anders kann es sein, wenn man im Bereich der Werbung unterwegs ist und nur sehr kurze Spots hat und dann am Ende immer noch so eine kleine Geschichte erzählen muss, so wie bei Apothekenwerbungen mit Hinweisen, das kommt jetzt hier von KI. Da muss man mal sehen, wie man das rechtlich in den Griff kriegt.
Also ich, ehrlich gesagt, muss ich da sagen, bei der Werbung würde ich überhaupt nicht verstehen, warum man da nicht uneingeschränkt mit KI-Stimmen arbeiten können sollte. Es geht um Produktwerbung. Ich mache mal einen Sprung weiter und ich glaube, da wird es deutlicher. Wenn wir über Dinge sprechen, die wirklich, ne, jetzt nehme ich mal unseren juristischen Begriff der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung, wenn wir in den Bereich kommen, da würde ich das anders sehen. Also wenn wir anfangen, Olaf Scholz, eine Rede von Olaf Scholz in eine andere Sprache zu übersetzen und dabei seine Originalstimme nehmen, glaube ich, ist es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass er das nicht im Original gesagt hat. Und was wir wissen, und wir wissen das ja vor allen Dingen, weil wir es machen, dass man das ziemlich lippensynchron und für einen nicht geübten Zuschauer hinkriegen kann, dass der gar nicht sofort merkt, dass das nicht das Original ist. Das ist doch das, worüber wir eigentlich reden müssen. Und ob jetzt mir eine Werbestimme sagt, du musst dieses Getränk trinken oder jenes Getränk trinken, das ist mal ganz ehrlich, also da kann ich jetzt nur schwer nachvollziehen, warum da relevant ist zu sagen, das ist mit KI gemacht.
Ich kann nur sagen, dass genau der umgekehrte Fall von der KI-Verordnung aufgegriffen wird. Also sobald was Künstlerisches ins Spiel kommt und eine redaktionelle Überformung da ist, da kommt es darauf an, dass das Künstlerische nicht beeinträchtigt wird. Geht es um Werbung, da haben wir ja ein ganz normales Deepfake, einen bildenden Ton und einen Videoinhalt, der künstlich erzeugt oder manipuliert wurde. Und da in der Tat greift für Betreiber, also Leute, die solche Dinger verwenden, irgendwann dann die Pflicht, das offen zu legen und zu kennzeichnen.
Das setzt dann aber ein Deepfake voraus. Wenn wir ja, eine richtig klassische Radiowerbung nehmen, da siehst du ja nichts. Ja, da hörst du nur was. Oder auch wenn du eine klassische Fernsehwerbung nimmst, wie oft siehst du da jemanden wirklich sprechen? Ja, das ist ganz viel Voice-Over.
Ja.
Also jetzt, wo ist da der Deepfake?
Jetzt müssen wir mit Blick auf die Zeit darauf verzichten, in einen Deep Dive in den Deepfake zu machen. Das könnten wir auch tun, aber die KI-Verordnung, die ist ja gekommen, um zu bleiben. Und insofern glaube ich, dass wir an der Stelle vielleicht versuchen sollten, so ein bisschen abzubinden, vielleicht auch wirklich mit einem rechtlich eher offenen Thema, auf das man in Zukunft achten muss, nämlich die Pflichten aus der KI-Verordnung und mit einem rechtlich für meine Begriffe gut beherrschbaren Thema, nämlich der Frage der Achtung und Wahrung der Persönlichkeitsrechte, zumindest mal sofern es um Leute wie euch geht. Wenn es um das Trainieren der Modelle geht, da bin ich nicht ganz so sicher, ob das immer so 100% ernst genommen wird, was wir hier für rechtlich und ethisch selbstverständlich halten.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ja. Ich glaube, dass da in den USA und in anderen Teilen der Welt jedenfalls nicht unsere KI-Verordnung berücksichtigt wird.
Ja, wenn die hier anbieten, dann muss es rechtlich, aber das ist ein weites Feld, das wiederum räume ich jetzt wieder ein. Ne? Ja, ich sag herzlichen Dank. Das ist ein spannendes und akustisch sicherlich sehr hochwertiges Erlebnis gewesen. Alles andere müssen unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden, die den Data Agenda Datenschutz Podcast gehört haben. KI-Stimme Recht. Das geht mit synthetischen Stimmen. Ein Data-Agenda-Podcast mit Stefan Sporn, Professor für Medien- und Urheberrecht und zugleich Unternehmer im KI-Synchronbereich, einem neuen Geschäftszweig. Und seine Firma heißt?
Es ist das Audio Innovation Lab mit Sitz in Köln.
Dann besteht daran auch kein Zweifel mehr. Und ich sage vielen Dank, lieber Stefan, für dieses sehr instruktive Gespräch zu einer spannenden Entwicklung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.